ARD. Der Tag in Berlin und Brandenburg. Reinhören und Bescheid wissen, was in der Region los ist.
Die U-Bahn und die S-Bahn in Berlin, beide können Jobs retten. Wie das, klären wir gleich. Der Tag in Berlin und Brandenburg. Ich bin Irina Grabowski. Hallo. Es geht um Stadler in Pankow mit Mutterkonzern in der Schweiz. Von dort kamen jetzt freundliche Gesten. Die Geschäftsführung von Stadler ist unter Umständen bereit, das Berliner Werk doch zu erhalten. Das hat die Gewerkschaft IG Metall mitgeteilt. Und deswegen haben wir heute flugs den Chef der Berliner IG Metall, Jan Otto, angerufen. Und der hat die Sache so erklärt.
Stadler hat ja verlangt, dass es von den Beschäftigten einen Beitrag gibt zur Sicherung. Und wir haben daraufhin als IG Metall gesagt, wir reden überhaupt nur dann mit euch, wenn ihr euch klar zum Standort bekennt und am Ende auch klar ist, dass wir über eine Beschäftigungssicherung reden. Deswegen ist die Äußerung von Stadler und auch von uns in der Pressemitteilung, dass wir sagen, diese Standortgarantie steht unter Gesamtvorbehalt der Einigung in allen anderen Punkten.
Ja, aber was heißt in allen anderen Punkten? Auch das erklärt der Berliner IG Metall-Chef.
Also über Zahlen kann man jetzt noch nicht sprechen. Ich glaube, es gibt ein paar Linien, über die wir nicht gehen werden. Also wir können natürlich uns nicht vorstellen, zum Beispiel Grundgehälter oder so zu kürzen, ist vollkommen klar. Aber man muss alles in Gänze betrachten. Wir haben gefordert eine langfristige Standortgarantie, also auch auf mehr als 6 Jahre. Wir haben auch gefordert, den Großteil der Beschäftigten mit einer Beschäftigungssicherung abzusichern. Und wir haben auch gefordert, dass alles, was wir geben, am Ende zurückkommt zu den Beschäftigten. Also muss man vielleicht kurz erklären, die Beschäftigten bei Stadler haben schon 5% weniger Entgelt und arbeiten 3 Stunden mehr als der Rest der Beschäftigten in der Metallelektroindustrie. Und wir haben gesagt, wenn wir hier unterstützen und eine Zukunftsinvestition machen seitens der Beschäftigten, dann wollen wir das am Ende auch wieder haben. Aber ich bin wirklich guter Dinge. Ich glaube, wir können deswegen uns hier drauf verlassen. Wir haben einen starken Partner in Stadler. Wir haben auch im Hintergrund die Schweiz, die natürlich dann auch eine klare Zusage machen muss und sagen muss, das haben sie getan, dass sie zum Standort hier stehen. Das ist ein Unternehmen, wenn wir uns da jetzt alle ein Stück weit bemühen, dann kann das was werden. Aber ich will eins auch klar sagen, die Schienenfahrzeugindustrie ist hochkomplex in der Frage Auftragsvergabe. Es kommt jetzt auch auf die Landes- und Bundespolitik an.
Ja, und hier kommen jetzt die U-Bahnen und S-Bahnen ins Spiel. Den Zuschlag für die U-Bahn-Züge hat Stadler ja, aber jetzt muss Berlin auch bestellen.
Also von dem Rahmenvertrag, der insgesamt 1500 Wagen beinhaltet, sind keine 500 abgerufen. Vielleicht sind es 500, aber nicht viel mehr. Ich will jetzt auch keine falsche Zahl nennen. Und hier ist dringend erforderlich, dass das Land Berlin klar macht, dass sie bereit sind, diesen Vertrag in Gänze zu erfüllen. Das muss man nicht von heute auf morgen machen, aber man muss ein klares Signal setzen. Das hat im Übrigen der regierende Bürgermeister auch getan. Und es gibt ein zweites wichtiges Thema. Es gibt eine große Ausschreibung zum Thema S-Bahn in einem irre hohen Volumen. Die muss jetzt raus, damit sie in Berlin Stadler und Siemens Mobility zusammen auch zum Erfolg führen können.
Sagt der Chef der Berliner IG Metall, Jan Otto. Von Stadler zu Tesla. Elon Musk, reichster Mann der Welt und enger Vertrauter von Donald Trump, polarisiert mit seinen politischen Aktionen. Das bleibt nicht ohne Folgen für den Ruf seiner Elektroautomarke Tesla. Und auch in Brandenburg, wo Tesla ja sein einziges europäisches Werk hat, ist die Diskussion über Elon Musk angekommen. RBB-Reporter Martin Kraus hat sich in Grünheide umgehört.
Es ist deutlich ruhiger geworden am Werk in Grünheide. Während vor einigen Wochen noch gefühlt im Minutentakt LKW mit Model Y das Gelände verlassen hatten, ist die Anzahl derzeit deutlich geringer. Doch was ist der Grund für die geringere Auslieferung des bisherigen Verkaufsschlagers unter den Tesla-Modellen? Werksleiter André Thierig sieht als Grund für den Absatzrückgang die weltweite Umstellung der Produktionslinie.
Wir haben Anfang diesen Jahres das Model Y komplett rund erneuert und haben dann begonnen, schon im Januar die Produktion des alten Model Y stückweise nach unten zu fahren, hatten dann eine Unterbrechung in allen Fabriken und haben jetzt synchron in allen 4 Fabriken mit der Produktion des neuen Model Y begonnen. Und da gab es jetzt einfach aufgrund der Umstellung des neuen Modells eine kurze Unterbrechung.
Nun gelte es, die Produktion wieder auf das vorherige Niveau hochzufahren, um perspektivisch allein in Grünheide wieder bis zu 5000 E-Autos pro Woche herzustellen. Das und die Erschließung neuer Märkte würde auch den weltweiten Absatz wieder ankurbeln, sagte Thierig exklusiv dem RBB. Jedoch gibt es dazu auch andere Meinungen. Die Diskussion über Musk schade der Marke Tesla dauerhaft, sagt unter anderem Branchenexperte Ferdinand Dudenhöffer. Jedoch sei das nicht der einzige Grund für den Absatzrückgang.
Zusätzlich zu den negativen Einschätzungen, die über Elon Musk kommen, kommt dazu, dass die Fahrzeuge eben im Wettbewerb nicht mehr dort sind, wo sie mal waren. Und beides zusammen führt dazu, dass Tesla sehr stark nach unten abrutscht. Und man sieht heute noch kein Ende von diesem Abrutschen.
Die Musk-Debatte beschäftigt mittlerweile die Tesla-Community auch in Berlin und Brandenburg. Mehrere Besitzer sagten dem RBB, dass die Marke davon belastet werde. Einer von ihnen ist Adam Ispirli aus Berlin. Er fährt seit längerem Tesla und ist von den Fahrzeugen weiterhin überzeugt. Zur Musk-Debatte sagte er:
Das interessiert mich nicht, das ist die Politik, auch der Elon Musk selber. Ich mag zwar seine Visionen, das, was er macht, gefällt mir, aber seine Politik oder seine private Meinung interessiert mich nicht.
Andere Tesla-Fahrer wollten sich nicht dazu öffentlich äußern. Aber auch bei ihnen scheint die Diskussion Spuren zu hinterlassen, wie Patrick Schneider aus Baden-Württemberg berichtet. Er ist deutschlandweit mit seinem Anti-Elon-Stickern bekannt geworden. Die Aufkleber mit Sprüchen wie "Ich habe es gekauft, bevor er verrückt wurde" kleben sich Tesla-Fahrer in Anlehnung an Musks Verhalten auf die Autos. Aus Selbstschutz, so Schneider.
Diese Welle an Antipathie, die auch Tesla gegenüber schwappt, die Leute jetzt doch so ein bisschen auch verängstigt mit dem Auto, muss man auch echt sagen. Und darum, ich würde sagen, der Großteil ist Tesla-Fahrer, Großteil nimmt Haltung ein, aber auch viele so hoffen, dass das Auto nicht angelangt wird von irgendeinem Spinner.
Insbesondere aus der Region Grünheide habe Schneider Bestellungen für seine Aufkleber erhalten.
Tesla bekommt wegen Elon Musk ein wachsendes Imageproblem. In Berlin holt die BSR den Müll nicht ab wegen des andauernden Warnstreiks im öffentlichen Dienst. Der macht sich heute auch im Osten Brandenburgs bemerkbar. In Frankfurt-Oder blieben Rathaus, Jobcenter und auch Kitas geschlossen. RBB-Reporterin Stefanie Fiedler war bei der Kundgebung von Verdi und da war Folgendes zu hören.
Es geht ja immer so das Gerücht rum, der öffentliche Dienst ist gut bezahlt. Ich habe es gestern den Medien gegenüber gesagt, ihr arbeitet ja mittlerweile fast schon einer für zwei.
Jens Gröger, Verdi-Bezirksgeschäftsführer Frankfurt, spricht vor gut 200 Streikenden des öffentlichen Dienstes auf dem Marktplatz in Frankfurt aus, was viele hier bewegt. Mehr Arbeit, die nicht bezahlt wird.
Also es ist faktisch wirklich so, dass mehr neue Aufgaben reinkommen und viele Stellen unbesetzt sind und die Aufgaben von den vorhandenen Kollegen mitgemacht werden müssen. Also eine Doppelbelastung sogar noch, die sich entgeltlich überhaupt nicht zeigt.
Sagt dieser Verwaltungsmitarbeiter, mehr Arbeit, die aber auf einem Stundenkonto festgehalten und abgebaut werden darf. Eine weitere Belastung sieht Helge Biering, stellvertretender Verdi-Bezirksgeschäftsführer für Mitarbeiter der Rettungsdienste.
Bei den Rettungsdienstleuten geht es darum, dass sie 48-Stunden-Dienste schieben und die brauchen eine Entlastung. Beziehungsweise, ich sag mal, eine ordentliche Zuschlagsregelung, eine faire Zuschlagklärung zwischen allen Beamten und Nichtbeamten.
Und auch Erzieherinnen sind unzufrieden.
Eine Vorbereitungszeit, die überhaupt nicht eingerechnet wird. Also wir machen viel von zu Hause aus. Entwicklungsberichte schreiben oder Vorbereitungen, Elternversammlungen. Dafür ist gar keine Zeit da.
Vielen der Beschäftigten geht es heute gar nicht nur ums Geld, sondern vor allem um helfende Hände, wünschen sich mehr Personal. Benjamin Roscher, stellvertretender Verdi-Landesbezirksleiter, bekräftigt hingegen die Forderung nach 8% mehr Einkommen oder mindestens 350 Euro mehr im Monat. Aber wer soll's zahlen? Dazu Roscher.
Natürlich reden wir über Steuermittel und wenn wir Beschäftigten öffentlichen Dienst mit einem Einkommen ausstatten, die auch dann wieder konsumieren, haben wir auch eine Wirtschaftsentwicklung, die dieses Land nach vorne bringt. Und wenn Sie mich persönlich fragen, würde ich sagen, es wäre dringend notwendig, in diesem Land eine Vermögenssteuer einzuführen.
Freitag gehen die Verhandlungen mit dem Verband der kommunalen Arbeitgeber und der Bundesinnenministerin in die dritte Verhandlungsrunde. Bisher liegt kein Arbeitgeberangebot vor.
Bleibt es dabei, dann könnten die Streiks im öffentlichen Dienst weitergehen.
Und jetzt aus dem Getümmel und dem Grün. Die besondere Geschichte. Präsentiert von der Tag im Fernsehen. Montags bis freitags ab 18 Uhr im RBB und in der ARD Mediathek.
Ich bin Carola Welt. Arbeit und Psyche ist ein wichtiges Thema, denn die Ausfallzeiten infolge von psychischen Erkrankungen steigen jedes Jahr weiter an. Es geht dabei vor allem um Burnout, um Depressionen oder Ängste. In Potsdam gibt es ein Projekt, das Menschen nach seelischen Krisen hilft, wieder auf die Beine zu kommen, das Organic Village. Hier arbeitet Caro. Die junge Frau mit dunklem Zopf hilft gerade beim Brotbacken. Sie füllt Teig in die Formen. Caro hat schwere Zeiten hinter sich, war lange depressiv.
Bin morgens aufgewacht, hatte nicht einen Grund, irgendwie aus dem Bett zu gehen. Ich habe mich wie so ein Versager gefühlt. Nichts habe ich hinbekommen. Jobs habe ich nicht hinbekommen, mein Studium nicht hinbekommen. Ich hatte auch gerade meine Beziehung nicht hinbekommen. Meine Beziehung damals lief in den Keller.
Seit 11 Monaten ist Caro im Organic Village. Sie nimmt an einer sogenannten Ad-Hoc-Maßnahme teil. In diesem bundesweit einzigartigen Angebot bekommen Menschen nach einer psychischen Erkrankung schnell eine Tätigkeit vermittelt. Zur Überbrückung von Transferzeiten und um wieder ins Tun zu kommen. Zuerst hat Caro die Näh- und die Holzwerkstatt ausprobiert. Aber der Job in Küche und Bistro gefiel ihr besser. Noch einmal Caro.
Ich gehe morgens aus dem Haus und weiß, dass ich was zu tun habe, dass ich einen Grund habe, irgendwo hinzugehen schon mal. Das ist schon mal ein großer erster Schritt. Es ist vielleicht nichts Besonderes. Vielleicht ist es nichts irgendwie Glamouröses oder Tolles oder Glorreiches, dass ich hier Zwiebeln schneide. Aber ich mache was Richtiges, was man anfassen kann, was man zeigen kann.
Bisher fanden mehr als 300 psychisch Kranke im Organic Village eine einfache Beschäftigung. Egal, ob im Garten und Landschaftsbau, in der Holzwerkstatt, in der Nähstube, in der Küche oder in der Fahrradwerkstatt. Die Teilnehmenden sollen etwas schaffen, aber sie sollen sich auch wohlfühlen und stressfrei arbeiten. Therapie findet hier keine statt. Arbeit und Gemeinschaft sollen die Heilung unterstützen. Julia von Hohenthal, Gründerin von Organic Village.
Menschen, eigentlich finde ich, sind erfolgreich hier rausgegangen, wenn sie einen besseren Selbstwert bekommen haben und wenn sie sozusagen ein Zutrauen bekommen haben für ihren nächsten Schritt.
Die Zeit hier ist begrenzt. Für Caro, die momentan Bürgergeld bekommt, endet die geförderte Maßnahme nach einem Jahr. Sie schreibt bereits Bewerbungen. Einen Vollzeitjob traut sie sich noch nicht zu, aber Teilzeit schon. Im Organic Village ist Caro selbstsicherer geworden.
Was ich mir jetzt wünsche in Zukunft, ist, dass die Mitarbeiter in meinem nächsten Job genauso mich unterstützen wie hier und auch, dass die Führungskräfte nachträglich sind, mich mit Respekt behandeln, mich wie ein Mensch behandeln, so wie hier.
Die Ad-Hoc-Maßnahme wird seit 2014 von Organic Village durchgeführt und seit 2019 von der Landeshauptstadt Potsdam gefördert.
Die Trabrennbahn Mariendorf in Berlin wird zum Bohrfeld wegen der Geothermie. Auf die setzt Berlin, um von Kohle und Gase wegzukommen. Die landeseigene Berliner Energie- und Wärme GmbH startet in Mariendorf ein Pilotprojekt. Unser Reporter Markus Streim hat sich's angesehen.
Während im Außenring getrabt wird, arbeiten im Innenoval Seilbagger und Greifer. Zwei Löcher mit 50 cm Durchmesser haben am Mittag schon die Tiefe von 20 Metern erreicht. Das eine im Norden am Ende des Golfparcours, das andere 300 Meter weiter südlich am Biotop. Später mal sollen sie in 45 Metern Tiefe durch das fließende Grundwasser einen Kreislauf bilden und 4000 Wohnungen mit Fernwärme versorgen. So der Plan von Christoph Weid, dem Geschäftsführer der BEW Solutions.
Der Untergrund bewegt sich ja, sodass es zwischen diesen beiden Bohrungen Bewegung gibt im Wasser. Und da legen wir am Ende ein Stahlrohr rein, also einen Wärmetauscher, wo Wasser drin ist. Der wird von diesem wärmeren Wasser als an der Oberfläche erwärmt. Und diesen Temperaturunterschied können wir über die Wärmepumpen nutzbar machen.
Im späteren Saugbrunnen wird das Grundwasser mit ca. 10 Grad entnommen, mit Hilfe von Strom auf 80 Grad erhöht und dann ins Quartierswärmenetz eingespeist, um vielleicht auch die benachbarte Seniorenresidenz zu versorgen. Das abgekühlte Wasser wird dann über Wärmetauscher mit ca. 7 Grad in den Schluckbrunnen eingespeist. Dieser Temperaturunterschied von maximal 3 Grad reicht aus, um einen Wirkungsgrad von ca. 3 zu erreichen. Also mit einer Kilowattstunde Strom würden 3 Kilowatt Wärme erzeugt. Sehr effizient. Sollten die zwei Bohrungen dafür aber nicht ausreichen, hat BEW Solutions Chef Weid noch Plan B im Petto. Die Trabrennbahn wird durchlöchert wie ein Schweizer Käse.
Das wären dann relativ viele, also bis zu 300 Sondenbohrungen. Und die funktionieren so ungefähr wie eine Fußbodenheizung. Ja, ganz viel verteilt, nehmen sie aus der direkten Umgebung die Wärme auf. Und die können wir dann rausführen, auch über einen Wärmetauscher. Wichtig ist da nur, da müssen wir auf jeden Fall im Sommer Wärme zurückführen, damit der Boden uns nicht irgendwann vereist.
Egal, welche Variante am Ende zum Tragen kommt, der Geschäftsführer der Trabrennbahn, Jürgen Saalfrank, hat sein Okay schon gegeben.
Man kann ja nicht immer nur sagen, man möchte gerne irgendwas gegen den Klimawandel tun, aber bitte nicht vor meiner Haustür. Das funktioniert nicht. Und natürlich hoffen wir, dass wir auch irgendwie wirtschaftlich davon profitieren können, wenn wir beispielsweise Wärme direkt beziehen von Quellen, die direkt vor unserer Haustür liegen.
Die oberflächennahe Geothermie auf der Trabrennbahn Mariendorf soll also in einigen Jahren die umliegenden Gebäude versorgen und damit einen wichtigen Beitrag leisten zu Energie- und Wärmewende der Stadt, die allerspätestens 2045 ganz ohne fossile Energien auskommen möchte.
Und das war unser Reporter Markus Streim vom Bohrfeld in Mariendorf. Und das war der Tag in Berlin und Brandenburg mit Irina Grabowski.
Sie wollen mehr kompakte News aus Berlin und Brandenburg? Dann gleich den Podcast abonnieren. Zum Beispiel in der ARD Audiothek.